Bernd, du sitzt jetzt seit 2 Stunden da und starrst in die Leere und manifestierst. Hast du inzwischen 1 Million?
Noch nicht. Aber bald.
Im Dezember 1981 wurden 2 Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit.
Die Feli hatte uns geschrieben vor einiger Zeit und hat uns gefragt, warum wir eigentlich gar nicht mehr so unsere Rubriken machen, wie diese ganze Esoterik-Zeug. Naja, ihr wisst schon, das hier.
Hinten links im Orgonitregal.
Und da haben wir gedacht, stimmt eigentlich, lass uns mal eine ganze Folge darüber machen.
Es ist auch ein bisschen lahm geworden, also es gibt keinen neuen Esoterik-Kram mehr. Also wenn man mal so die Hauptadern wie das Hildegard-Orgon-Akkumulator-Brett abgefrühstückt hat, das dreht übrigens immer noch seine Runden im Netz.
Ja, es ist nicht tot zu kriegen.
Und so die Hauptdinger dann.
Die Akasha-Säule.
Also
die großen.
Der Cloudbuster, die Big Player im Game quasi.
Die haben wir eigentlich alle schon abgefrühstückt. Oder weißt du noch, den Healy?
Den Healy-tastisch.
Das waren ja alles so Dinge, die wir schon behandelt haben. Ne? Für dieses ganze Esoterik-Geldgemache, das da so im Netz kursiert.
Aber man könnte mal so einen Wasserstand abrufen. Also gibt es den Healy noch oder gibt es was Besseres mittlerweile?
Ja, also den
Dual Healy oder so?
Den Healy gibt es noch tatsächlich.
Gibt's den
da habe ich vor kurzem mal geschaut, aus Interesse, ob der jetzt auch mit der Inflation mitgegangen ist und das Doppelte kostet.
Ah, und?
Er ist immer noch gleich teuer.
Ah, okay.
Ein bisschen teurer geworden, also die üblichen 3-4%.
Passt sich an die Spritkosten an.
So sieht's aus. Aber wir haben ja deshalb gedacht, na komm, wenn wir jetzt schon kein neues fancy Thema finden, dann gucken wir uns doch mal an, was aktuell so im Netz ist. Also diese, naja, man sagt Esoterik, moderner Aberglauben, nenne ich es auch gerne mal.
Genau.
Und was da der Hintergrund ist. Also warum funktioniert das eigentlich? Und so mal ein bisschen eine Background-Folge zu machen. So würde ich das jetzt mal sagen.
Finde ich gut, ja.
Und da hatte ich mir jetzt natürlich ein paar Sachen notiert, du natürlich auch. Ich würde eigentlich ganz gern damit anfangen, warum sowas eigentlich funktioniert. Gerade heutzutage, weil wir haben Handys, wir fliegen auf den Mars, bald vielleicht sogar in Person und auf dem Mond, Weltraumprogramm, Satelliten, alles Mögliche. Und trotzdem glauben Leute immer noch an irgendwelchen seltsamen Unfug, dass die Welt eine Scheibe ist oder dass ein Holzbrett ihr Obst entdämonisieren kann.
Gut, über die Sache mit dem Mond, da müssten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, du hast nicht wirklich eine Ahnung.
Weil er aus Käse ist, oder was meinst du?
Ja, wir waren auf dem Mond, ja.
Ach so, ja, du meinst das natürlich. Wir waren natürlich nie auf dem Mond.
Ja, bitte, Andi, das muss man doch wissen. Ich glaube mal so aus meiner nicht-psychologischen Sicht ist es einfach so ein Begeisterungsding. Das ist, glaube ich, so der Anfang von jedem Untergang in so einem Hobby. Also ist eigentlich auch generell wie bei einem Hobby. Du entdeckst irgendwas, du liest dich da rein, du landest in irgendwelchen Foren oder Facebook-Gruppen, wo noch andere Leute sind, die ausschließlich positiv darüber reden. Und irgendwann denkst du dann, ja, das klingt spannend, lass mal für 300 Euro irgendeinen TINF kaufen.
Ja, so sieht's aus. Also zum Beispiel das Brett, ist das dieses Hildegard-Orgon-Akkumulator-Brett?
Genau, dieses Brett.
Also für alle, die Folge damals nicht gehört haben, war ja noch ganz am Anfang, Hildegard an der Mautstelle hieß die Folge bei uns.
Glaub, richtig.
Zweite Folge.
Das war das sehr früh, schon.
Genau. War sehr, sehr früh. Damals, vor 2 Jahren, als wir angefangen haben, knapp. Das ist im Prinzip ein Holzbrett, da kannst du dein Essen drauflegen und dann wird das besser. Kostet 3.000 Euro und ist,
naja, genau.
Herstellungskosten 2 Euro.
Ja,
sowas. Warum glauben Leute an so Zeug? Und es gibt eine interessante Studie, die wurde während oder kurz nach der Covid-19, ihr wisst schon, Corona damals und so, ihr erinnert euch damals vor 6 Jahren. Oh, ja, ist auch schon wieder ein Weilchen her, oder? Da wurden auch Studien angefertigt, wie das denn zusammenhängt. Und eine Studie hat das so beschrieben: Sorgen bzw. Stressfaktoren rund um Covid-19 korrelieren positiv mit Aberglauben, paranormalen Überzeugungen und negativ mit einem internalen Kontrollgefühl. ich übersetze das mal kurz in menschliche Sprache, was ich hier vorgelesen habe. Das heißt einfach, wir haben für uns das Gefühl, die Kontrolle über etwas zu verlieren. Und das mögen wir nicht. Mhm. Also keiner von uns mag Kontrollverlust.
Piloten hauptsächlich. Da ist es ganz schlimm.
Da ist es ganz schlimm, ja. Ja, also keiner von uns mag das. Und solche Dinge, die sind ganz einfach aufgebaut. Du hast ein Holzbrett und wenn du dein Obst da drauf legst, dann wird das gut. Mhm. Also diese ganzen, ich sage jetzt mal, übersinnlichen oder Esoterik-Lösungen, die sind meistens sehr einfach aufgebaut.
Ja.
Und die vermitteln dir sehr schnell ein Gefühl von Kontrolle. Mhm. Weil du kannst es auch gar nicht groß hinterfragen. Es ist einfach so, die Kraftlinien, die da sind und um uns herum schwingen, die kann man nicht nachweisen, du musst daran glauben.
Richtig.
Darum geht es auch so ein bisschen. Und das entspannt unser Gehirn und gibt uns ein bisschen Zuflucht in, ah ja, okay, wenn ich da ganz fest daran glaube, wenn ich ganz fest manifestiere, dass etwas eintritt, wie du gerade vorhin versucht hast, deine Million zu manifestieren. Mhm,
die kommt auch noch.
Die fällt noch irgendwann vom Himmel,
ja, natürlich.
Also wenn wir ganz fest an etwas glauben, dann wird es auch eintreffen. Das macht uns zumindest das Internet weiß. Derzeit sehr viel, voll davon. Ja, das Manifestieren. Ganz fest dran glauben, dann wird es auch wahr. Und wenn es nicht wahr ist, dann hast du halt nicht fest dran geglaubt.
Richtig.
Aber das gibt uns so ein bisschen das Kontrollgefühl zurück. Und deshalb funktionieren solche Sachen auch wunderbar.
Und ich glaube, so im Fall von diesem Hildegard-Brett, du hast ja auch keine Negativerfahrung dadurch. Also wenn die Ursula jetzt da ihren Kopfsalat kauft und denkt, der ist voller Dämonen und schlechtem Weihrauch, dann geht die heim, dann legt die den Kopfsalat eine halbe Stunde auf dieses Brett und dann ist der für sie gereinigt.
Weil sie dran glaubt.
Richtig, aber du kannst ja auch kein Gegenteil davon beweisen. Also es gibt ja diese Sparte nicht, dass wenn ich meinen Salat da drauflege, dass der in den nächsten 30 Minuten sich in Kohle verwandelt.
Absolut richtig, ja.
Das heißt, du hast ein ständiges Bestätigungsgefühl, dass dein Glauben funktioniert, weil es gibt ja nichts Negatives. Außer natürlich, ich lege meine Fischstäbchen drauf, lass die 2 Tage da drauflegen und wundere mich, warum die komisch schmecken. Aber dann habe ich halt auch nicht richtig an die Hildegard geglaubt.
Sehr gutes Beispiel. Du kannst, genau, weil du kannst bei solchen Sachen auch nicht das Gegenteil wissenschaftlich beweisen, weil es ja auch keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass es funktioniert. Das
ist einfach richtig. Nur, es ist einfach nur
an das
in Brett deinem glauben. Kopf.
Ja, so sieht's aus. So. Und Social Media ist natürlich ein idealer Nährboden davon, weil du hast ganz kurze Informationen, die du raushauen kannst über meinen Lieblings-Social Media TikTok. Ich weiß nicht, ob ich schon mal
erwähnt habe. Hat ja nicht lange gedauert.
Nein, diesmal komme ich sehr früh dazu. Und ich habe auch inzwischen sehr viel, ich sage jetzt mal, psychologischen Hintergrund mir angelesen, warum das wirklich Gift ist. Also nutzt das nicht. Also nutzt jedes Social Media, aber nicht TikTok. Das ist so ziemlich das Blödeste, was ihr eurem Gehirn antun könnt. Glaubt mir.
Andi hat angefangen, Bücher zu lesen.
Und
ich weiß noch nicht, ob ich es gruselig finde oder nicht. Ich warte noch, in was es sich verwandelt.
Weil es mich sehr interessiert, habe ich angefangen, Fachbücher zu lesen. Ein konkretes Fachbuch, das ich auch hier habe, Besser denken, das ist von einem Neurologen geschrieben. Also weil mich halt auch interessiert, wie unser Gehirn funktioniert. Und nicht allein nur der psychologische Aspekt, sondern auch wirklich der materielle, der da unten in unserem Kopf vorherrscht,
was
da genau, ja, genau, Strom, also wie das funktioniert und warum wir so denken, wie wir denken und so weiter. Und da ist der Autor Henning Beck absolut meiner Meinung, dass TikTok nicht gut ist für unseren Kopf, gar nicht gut. Ich gehe jetzt drauf ein, pass auf.
Okay.
Aber auch nur ganz oberflächlich. Ich könnte da jetzt eine Stunde drüber schwadronieren, das werde ich jetzt nicht tun, weil wir haben ja noch ein anderes Thema. Mhm. Aber es gab eine Untersuchung, die ganz interessant ist. Und zwar hat man Menschen genommen, in 2 Gruppen eingeteilt. Und natürlich hat jeder von denen ein Smartphone. Und bei der einen Gruppe hat man für 2 Wochen bei deren Smartphones alles ausgeschaltet, was das Ding smart macht. Also die konnten nicht mehr ins Internet. Mhm. Das ging nicht mehr. Die konnten weiterhin SMS schreiben, telefonieren. Das hat alles noch funktioniert. Aber naja, das Internet war halt gesperrt. Und man hat nach diesen 2 Wochen bei diesen beiden Gruppen eine Studie gemacht zum Thema Konzentration. Mhm. Und diejenigen, bei denen das Internet abgeschaltet war 2 Wochen, die haben sich verhalten wie im Vergleich 10 Jahre jüngere Probanden. Also das Gehirn hat wesentlich besser und fokussierter funktioniert.
Mhm. weil es halt wahrscheinlich nicht durch Doomscrolling und dergleichen aufgeweicht wird.
Weil du diese Medien, die befeuern dich sehr, sehr schnell mit neuen Informationen und du willst immer mehr, aber kommst nie an. Es gibt da kein Ende. Es geht immer weiter. So. Und das fördert deine Aufmerksamkeit nicht. Das kann ich jetzt auch mit Hintergrund belegen, aber das machen wir jetzt nicht. Das kann ich gerne ein andermal machen. Wenn ihr das hören wollt, schreibt uns an mail@ausmangel@bescheidenheit.de oder auf Instagram. Ja, wir sind auf Instagram. Irgendwo müssen wir ja sein.
Und vielleicht auch bald auf TikTok. Der Andi weiß es nur noch nicht.
So, Social Media, was macht das damit? Und jetzt auch ganz spannend, Thema Horoskope. Ist ja ein ganz gutes Beispiel, dass man sich gut vorstellen kann, warum das funktioniert. Mhm. Du hast da, glaube ich, auch mal ein bisschen was recherchiert.
Ja, es ist halt, ja, also ich habe mich jetzt auch nie wirklich groß mit Horoskopen und dergleichen auseinandergesetzt. Ich fand es schon immer irgendwie, ja, Humbug und weil es halt auch nicht irgendwie auf einem, ich weiß auch nicht, wie werden Horoskope überhaupt geschrieben? Ist das so wie Glückskekse? Dass in irgendeiner Fabrik einfach so Sprüche rausgehauen werden, so meiden Sie heute Leute mit roten Haaren.
Auch das kann ich dir genau erklären.
Weil heute ist Dienstag.
Werde ich auch tun, weil wir sind ja beide Steinbock und ich habe unser Horoskop ausgesucht.
Für heute?
Nein, also es gibt ja so diese Tageshoroskope, die funktionieren ja meistens sowieso nicht. Und es gibt so diese allgemeine, wie funktioniert deine Persönlichkeitsdinger? Und die passen ja immer super, wenn man so Zeug liest. Und das habe ich mal für uns beide Steinböcke rausgesucht. Und ihr da draußen könnt nachher auch mal zuhören. Wenn ihr Steinbock seid, ist das super interessant. Wenn nicht, dann guckt mal, ob ihr trotzdem irgendwas findet, was auf euch passt.
Bestimmt.
So mal schauen.
Funktioniert das ganze Ding. Grundsätzlich es gibt natürlich ein paar psychologische Gründe, was diese Horoskopgeschichten angeht. Das ist aber auch, deckt sich ziemlich gleich mit dem ganzen anderen Gerümpel, wie Kristalle und was wir noch alles hatten. Das Bedürfnis nach Orientierung, also halt einfach einfache Antworten auf komplexe Lebensfragen und Unsicherheiten.
Ja.
Das ist auch der Punkt, wo Social Media ansetzt, komplexe Sachen einfach erklären, dass auch die Dümmsten das mitbekommen. Selbstbestätigung natürlich. Kontrollgefühl und auch ein Punkt, hatten wir vorher, glaube ich, schon mal gesprochen, Rituale und Routinen und halt das tägliche Lesen stand jetzt hier auf Horoskope, schafft Struktur und Achtsamkeit. Mhm. Und du hast halt auch wieder so einen Punkt, du kannst halt nicht wirklich jemand blamen, wenn es halt nicht zutrifft. Also man liest ja oft so, gerade in diesen, Frauen-Kitsch-Magazinen, hier Gala und wie sie alle heißen, ist es ja auch oft so unterteilt in Geldhoroskop und Liebeshoroskope und so weiter. Und wenn du heute deinen Arsch von der Couch erhebst, dann triffst du deinen Traummann mit schwarzen Haaren und dickem Konto. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann liegt es halt daran, dass du halt einfach deinen Arsch nicht von der Couch hochbewegt hast oder in der falschen Straße lang gelaufen bist oder im falschen Leben warst. Keine Ahnung.
Was Horoskope natürlich super machen, dass sie die Menschen in Schubladen einteilen. Mhm. Ja, wir haben 12 Schubladen, wir haben die Schublade Steinbock, wir haben die Schublade Wassermann und so weiter. Mhm. Und das erleichtert uns natürlich, das ist sowas mag unser Gehirn. Das mag natürlich sofort irgendwie eine Zuordnung haben, damit man mal grob den anderen Menschen irgendwie einsortieren kann. Ah, du bist Schütze? Nein, da bist du aber sehr feurig, weil ist ja ein Feuerzeichen. Ja, die sind ja sehr gesprächig und so weiter. Ja. Es sei denn, du bist es nicht, dann nicht. Aber sonst schon.
Ja, es ist wichtig.
Ja, genau.
Du kannst nicht feurig sein und keine Schütze sein.
Genau.
Das geht nicht. Du kannst auch kein Wassermann sein.
Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Das mögen wir. Der Hintergrund ist ja damals das Stern, das heißen die auch so Tierkreiszeichen oder Sternzeichen, weil sie ja nach den Sternen orientieren. Das Schöne ist, im Chinesischen funktioniert das ja genau gleich, nur dass die nicht nach Monaten eingeteilt sind, sondern nach Jahren.
Richtig.
Ne, gibt es halt das Jahr des Feuerpferds. In dem wir ja jetzt wohl sind, wie Oliver Kalkofe und Oliver Welke uns in ihrem Podcast erzählen.
Das weiß man natürlich.
Ja, auch. Das weiß man natürlich. Und die haben auch dieses Schubladendenken, aber da ist es jahresbezogen und nicht monatsbezogen. Es funktioniert aber genauso gut.
Ist halt eine größere Schublade.
Ja, einfach. Ist halt eine große Schublade. Mhm. Und da, was man noch zusätzlich sagen kann, als damals diese Sternzeichen aufgekommen sind, standen die Sterne anders wie heute. Das heißt, das passt nicht mehr zu dem, was damals tatsächlich so vorgeherrscht hat, als man diese Einteilung gemacht hat. Diese Sterne haben sich ja inzwischen über die Jahre wandern, die ja verschieben sich und tauchen zu anderen Jahreszeiten auf, diese Konstellation. Das heißt, die gibt's so nicht.
Hat man das dem Zentralrat der Horoskope und Tierkreiszeichen mal mitgeteilt?
Ja, ist aber scheißegal.
Okay.
Und ich weigere mich auch so ein bisschen, weil eben mein, keine Ahnung, Stern im Jupiter steht und so, der sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr weit von hier weg ist
ja.
Und absolut keine Auswirkung auf irgendwas hat, was hier auf der Erde stattfinden kann, dass ich deshalb extrovertierter bin wie andere Leute. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Das ist ein hartes Urteil.
Der Mond, der sehr viel näher dran ist, der macht so ein bisschen das mit den Gezeiten.
Ja.
Na, so. Das war's aber auch. Und auch das hat keinerlei Einfluss auf uns.
Also naja, er verhindert, dass die Erde anfängt zu trudeln.
Ja, schön. Also das hat ja alles tolle kosmische Eigenschaften, aber nicht kosmisch in meiner Charakterentwicklung.
Nee. Also wir würden es bestimmt merken, wenn die Erde anfängt zu eiern.
Vermutlich.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir zwei prächtige Steinböcke sind.
Nein. Aber ich habe
den. Welche natürlich erhaben und überlegen aller anderen Sternzeichen sind.
Wir stehen oben auf unserem Steinbockthron und gucken herablassend auf die Welt.
Genau, so ja, wie Simba. So.
Ja, genau, richtig. Das alles wird einmal dir gehören, mein Sohn.
Richtig.
Außer der dunkle Fleck da drüben, für jeden, der König der Löwen kennt.
Genau.
Ja. Pass auf, unser Horoskop hier, Steinbock.
Oh ja, ja. Erleuchte mich.
Also sind jetzt ja so diese allgemeinen Steinbock-Sätze, die man sagen kann. Sie haben das Bedürfnis, von anderen gemocht und bewundert zu werden. Ja, würde ich.
Ja,
ich mag
ja.
das, wenn andere mich mögen.
Klar.
Sie neigen dazu, sich selbst zu kritisieren. Wenn ich so in mich reinhöre, denke ich doch, dass ich ein selbstkritischer Mensch bin. Ja,
ja, also ich denke so, nach einer Tafel Schokolade gehe ich mit mir in die Kritik, aber ich kann dann halt auch nichts mehr machen.
Liegst du dann auch weinend zusammengerollt unter der Dusche?
Nö.
Ah, ich dann denk, bin das nur ich. Okay.
Ich denke, ja, hätten jetzt auch 200 Gramm sein können, aber hey.
Ja, stimmt.
Was will man machen?
Geld hat nicht gereicht.
Ja.
Dann mein Lieblingssatz. Sie haben noch viel ungenutztes Potenzial, das sie bisher nicht zu ihrem Vorteil genutzt haben. Ja, also definitiv.
Das ist so oberflächlich, das muss stimmen.
Ja, und jetzt pass auf, jetzt habe ich noch was für die Schützen da draußen, falls ein Schütze zuhört. Sicherheit ist ihnen wichtig, dennoch mögen sie Abwechslung. Ja. Und auch noch was für einen Wassermann. Moment. Manchmal sind sie extrovertiert, dann aber auch wieder introvertiert. Nein, das war ja für Zwillinge wegen den zwei Gesichtern und so, weißt du? Extro und introvertiert. Ja. Und jetzt habe ich noch was für, Moment, was ist denn das? Widder. Eigentlich sind sie ein ehrlicher und rechtschaffener Mensch.
Aber?
Nee, das war's schon.
Ach so.
Und noch für Fische, sie haben das Gefühl, dass sie ihre Zeit nicht optimal nutzen. So, das alles ist natürlich völliger Blödsinn, das sind Barnum-Sätze. Zwar wird das von der Cleveland Klinik beschrieben. Der Barnum-Forer-Effekt erklärt Folgendes. Menschen nehmen sehr allgemeine Aussagen als speziell für sie wahr. Horoskope und ähnliche Formate nutzen das aus.
Ja.
Das heißt, das sind Sätze, die eigentlich auf jeden zutreffen, weil sie sehr allgemeingültig sind, sich aber sehr persönlich anfühlen. Die haben auch bestimmte Merkmale. Meistens ist das irgendeine Schmeichelei. Oder das ist so ein Wunschdenken. Wir wären gerne alle sehr selbstkritisch.
Klar.
Und natürlich sind wir das auch. Wenn wir ganz tief in uns reinhören, wir sind der selbstkritische Mensch mit uns selber. Ob das wirklich stimmt, egal. Aber das ist ein Wunschdenken. Das wären wir natürlich alle gern.
Na klar. Wir werden auch alle schließlich gern gemocht. Also lieber als gehasst,
genau.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Oder was auch sehr oft vorkommt in diesen Barnum-Sätzen, sind Widersprüche. Also Disziplin nach außen und ängstlich nach innen.
Mhm.
Ja, die Kombination von so Gegensätzen. Dann kannst du dir so ein bisschen raussuchen, ob das jetzt stimmt. Also hier, manchmal bist du extrovertiert, aber dann auch wieder introvertiert.
Mhm.
Na klar, je nach Situation stimmt das für jeden.
Logisch.
Oder sehr verschwommene Begriffe. Also das steht sehr oft manchmal oder in gewissem Maße oder oft oder zuweilen und sowas. Ja, also das sind wirklich tolle Sätze. Und das wurde auch eine Studie gemacht, dass ein Professor an einer Universität hat ein Horoskop ausgedruckt für seine ganze Studentenschaft.
Mhm.
Ich meine, er hat für jeden jetzt sein Horoskop rausgesucht, hat auch einen Namen draufstehen gehabt und hier, das ist jetzt dein persönliches Horoskop. Lies das mal durch und sagt mir, wie stark das auf euch zutrifft. Und alle haben gesagt, das trifft sehr, sehr stark auf sie zu und haben sich gewundert, wie der Professor genau das so explizit für sie zusammenstellen konnte. Es waren nur Barnum-Sätze. Jeder von denen hat absolut die gleichen Unterlagen bekommen.
Ja, klar. Das ist halt nur so ein Sammelsurium und in dem findet sich halt jeder irgendwo wieder.
Ja. Dann noch ein Kapitel. Gibt es einen wissenschaftlichen Nachweis, dass Horoskope, dass an denen doch was dran ist? Konnte das wissenschaftlich irgendwie belegt werden? Also es kann ja sein, Jahreszeiten, die Temperatur hat einen Einfluss darauf, während du, also vorgeburtlich, keine Ahnung, ne, es ist kalt, es ist warm und so weiter, hat das vielleicht einen Einfluss darauf? Oder Tag-Nacht-Zyklus, weil es da halt heller oder dunkler ist, Sommer, Winter, kann das vielleicht irgendwie damit zusammenhängen? Gibt es irgendwelche Randeffekte, die sich vielleicht wissenschaftlich bestätigen lassen und auf die die Eigenschaften in den Horoskopen zurückzuführen sind? Nein.
Tja, wer hätte es gedacht?
Ja. Absolut keinen einzigen, nichts, null, nada. Nö. Die Sterne haben keinen Einfluss auf uns. Tut mir leid, ihr könnt gerne dran glauben. Ich tue es nicht. Ich kann nicht, weil es funktioniert nicht. Es ist wirklich Humbug. Ende. Meine Aussage. Willst du noch was ergänzen?
Ist es nicht eigentlich so, dass das Sternlicht, was wir sehen, eh schon erloschen ist von dem Stern?
Das ist richtig.
Also eigentlich kriegen wir ja nur noch, wie umschreibt man das?
Wir blicken, wenn wir nach oben schauen, in den Sternenhimmel, in die Vergangenheit.
Richtig. Ja. Wir gucken lauter Leichen an. Und die beeinflussen mein Leben halt nicht. Also
was Bernd jetzt meint, ist, dass wir gar nicht wissen, ob die Sterne, die da oben noch leuchten, überhaupt noch existieren. Weil die sind teilweise so weit weg, viele hundert Lichtjahre. Das kann sein, die sind schon vor ein paar hundert Jahren ausgegangen. Mhm. Aber das Licht ist halt noch unterwegs halt, zu halt uns. Eine Weile. Und dass ein Stern jetzt erloschen ist, das haben wir nur noch nicht mitgekriegt, weil sein Licht halt noch unterwegs ist.
Und weil wir vermutlich auch nicht lang genug leben, um zu sehen, wie er erlischt.
Ja. Ist jetzt ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite auch schön. Viele von den Sternen gibt es noch. Also seid jetzt nicht traurig deswegen. Die haben aber nichts mit eurer Persönlichkeit zu tun.
Nicht so wirklich.
Nein, dafür sind die zu weit weg. Wirklich sehr weit. Also die sind wirklich sehr weit weg. Der nächste Stern, da bräuchten wir mit Lichtgeschwindigkeit 4,5 Jahre. Da wir nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, sondern sehr viel langsamer.
Nicht mal ansatzweise.
Kommen wir da nicht hin.
Auch du, lieber Elon, nicht.
Nein.
Nicht zu Lebzeiten.
Wir brauchen ja zu Mars, wenn es gut läuft, schon 4 Monate.
Ja.
Und der ist sehr nah an uns dran. Ja, richtig. Und der ist sehr nah an uns dran.
Mhm.
Allein zum äußeren Sonnensystem würden wir nicht mehr kommen zu unseren Lebzeiten.
Nee.
Und das ist immer noch sehr nah dran im Vergleich zu irgendwas anderem an Sternen da draußen.
Tja. Ja. Es wird immer depressiver.
Immer depressiver. Ja, aber so. Aber wir glauben gerne dran, weil es unserem Gehirn hilft.
Aber was machen wir denn jetzt mit der Glaubensfrage? Also wenn wir jetzt auf jemanden treffen, der wirklich so ein Hardcore-Horoskoper ist.
Ja. Wir hören uns an, was er zu sagen hat, finden das gut und interessant und sind höflich zu diesen Menschen.
Gut.
Ich versuche jetzt niemanden zu bekehren. Ihr dürft auch gerne da weiter dran glauben. Das ist euer gutes Recht. Und ihr dürft auch sagen, naja, also doch, egal, Andi, was du jetzt sagst, das stimmt nicht. Da ist auf jeden Fall was dran. Und du bist Steinbock und deshalb bist du so rational, dass du einfach zu wenig Fantasie hast, um daran zu glauben. Und ich respektiere das. Das könnt ihr ruhig denken. Das ist völlig fein für mich. Deshalb seid ihr trotzdem noch ein wertvoller Mensch. Ich finde auch, dass die ganze Horoskop-Geschichte noch so ziemlich am harmlosesten ist von allem, was da draußen existiert.
Aber es ist doch eigentlich so eine Baseline quasi, die man über alle Arten von diesem Glauben, Aberglauben drüber stülpen kann eigentlich, oder? Also ich habe mich halt zu so einem Mensch hinentwickelt. Ich bin ein wissenschaftlicher Mensch, ich bin weniger der Glaubensmensch. Und wenn ich auf Leute treffe, die aber anderer Meinung sind, dann bin ich eigentlich zufrieden. Ich muss niemand bekehren, ich möchte aber auch nicht ständig versucht werden zu bekehren.
Ja, das kann man schon so sagen. Und wir reden jetzt auch hier nicht von Religion glauben. Ne, das lassen wir außen vor.
Genau.
Das ist ja auch völlig fein und ich finde es auch sehr.
Würde aber ähnlich funktionieren.
Würde bei dir jetzt ähnlich funktionieren, genau. Ja.
Und ich finde das. Ich gehe dir nicht auf den Sack, also geh du mir auch nicht auf den Sack.
So sieht's aus. Und das ist ja auch was, wo ich sage, okay, wenn wirklich jemand religiös ist und daran glaubt, das respektiere ich auch. Das ist auch völlig fein, weil ich glaube, dass es dem Menschen sehr viel bringt. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und von daher, gut, fein.
Das ist
schön.
Außerdem sind wir dann wieder auf dem Punkt, das Gegenüber kann mir nicht beweisen, dass es wirklich real ist. Ich kann aber auch auf der anderen Seite nicht wirklich beweisen, dass es nicht real ist.
Ja.
Also wir stehen eigentlich in den gleichen Ecken im Boxring. Es bringt halt nur nichts zu boxen, weil wir beide zu keinem Ergebnis kommen. Wenn du sagst, Gott existiert und ich sag, nee, er existiert nicht, dann gibt es für beide Seiten eigentlich keine wirkliche wissenschaftliche Grundlage, die einem von beiden zum Sieg verhelfen
kann. Genau, das sein könnte, ja, vielleicht hat einer von beiden recht und es kann sein, es gibt ihn doch oder es gibt ihn halt nicht. Aber das wissen wir nicht. Und das ist ja, das ist Glauben. Und das ist nochmal ein Stück anders, wie jetzt zum Beispiel, also dieser Gottesglauben finde ich deshalb noch ein Stück anders, weil du kannst an Horoskopen werden Menschen ja bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Das heißt, du hättest etwas, das es wissenschaftlich zu beweisen gilt. Und du kannst tatsächlich wissenschaftlich beweisen bei deinen Horoskopen, dass es nicht stimmt.
Gut, dann.
Das ist der Unterschied daran. Das geht natürlich jetzt mit einem christlichen Glauben oder einem Gottesglauben nicht.
Ja.
Aber bei einem Horoskop kannst du schon beweisen, indem du halt entsprechende psychologische Tests machst oder so ein Barnum setzen und sowas.
Aber das warum werden die dann da immer noch in jedem Kaffeegedeckheftchen abgedruckt?
Ich habe keine Ahnung. Das ist etwas, das auch sehr, sehr tief schon bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, verwurzelt ist.
Ach, ist schon so ein Kulturding?
Ja, das ist so. Schon fast so ein Kulturding, diese Horoskope.
So wie Bommelhüte und Brezeln und Bratwurst.
Ja, wobei die sind wissenschaftlich beweisbar.
Und lecker.
Die Bommelhüte würde ich nicht essen.
Nein, aber.
Die Bratwürste.
Genau.
Ja. Auch gern vegane Bratwürste. Das ist, ja, genau. Wollen ja alles abdecken. Ist ja
kann auch lecker sein.
Aber zum Thema Rituale wollte ich ja eigentlich noch was sagen. Und da geht es ja auch in die Manifestationsrichtung.
Oh ja.
Da hast du bestimmt auch noch irgendwas.
Bestimmt irgendwo, ja.
Ja.
Also ist für mich so ein Ding, bin ich tatsächlich erst über Social Media so richtig drauf gekommen, dass es das überhaupt gibt. Weil das war, ist bestimmt auch immer noch so, aber es gab so eine Hochzeit, wo dieses Manifestationsding wirklich eine Seuche war auf Social Media. Also wirklich von, ich manifestiere mir meinen perfekten Traumpartner bis zu Geld und halt einfach so diese, komm in meine Telegram-Gruppe und verdiene Millionen damit und so ein Humbug.
Ja, oder diese Lichtmenschen, also ja, das geht ja auch so ein bisschen in diese
da Richtung. Da stehen wir schon wieder im Beet der Esoteriker. Ist ja genau das Gleiche. Wobei das jetzt, glaube ich, eher nicht als Glaube oder Aberglaube ansehen wird, sondern in dem Fall, so leid es mir tut, wirklich als hirnlos.
Manifestation. Es gibt auch da so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund, aber etwas anders. Also wenn du so eine, wie sage ich denn das, diese Mini-Rituale, früher hat man gesagt, auf Holz klopfen, bringt Glück und so. Ja. Ne? Und es gibt einen Unterschied zwischen diesen Ritualen als Fokustool und Ritualen als Kosmos-Erklärungssystem. Was nicht funktionieren wird, wenn du dich jetzt einfach auf den Stuhl setzt und einen Tag lang ganz fest dran glaubst, dass du morgen im Lotto gewinnst, da hat das überhaupt keinen Einfluss, ob du tatsächlich im Lotto gewinnst. Und du kannst dann auch nicht sagen, du hast nicht fest genug dran geglaubt und deshalb hast du nicht gewonnen. Weil das ist ja so ein bisschen dieses Schuldumkehr-Ding. Also es funktioniert nicht, weil du nicht fest genug daran geglaubt hast. Also ist es ja deine Schuld, dass das Universum sich nicht so verhält, wie du möchtest.
Richtig.
Und das
außer,
ist ja,
dass du dich halt wahrscheinlich noch einen Tacken mehr ärgerst, weil du halt einen Tag lang versucht hast, dir einen Lottogewinn zu manifestieren.
Und das Blöde an dem ganzen Ding ist ja, diese Schuldumkehr, ne? Oder dieses, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast mit, das wird ja auch, investiere hier, glaub da dran und dann gibt es ganz viel Geld zurück und wenn du kein Geld mehr kriegst, dann hast du halt nicht fest genug dran geglaubt. Das ist ja auch dann so eine Abzugmechanismen, die dann da.
Es ist halt eine Abkehr von Schuld. Das ist auch so ein Ding, was auf den Esoterikmessen auch wunderbar funktioniert. Wenn ich halt hingehe zu einem Stand und sage, hey, deine asbestvernähte Glücksdecke, die hat bei mir jetzt nicht gewirkt, außer dass ich einen massiven Ausschlag am Arsch habe. Dann kommt halt einfach, das ist so die allgemeingültige, ja, dann hast du halt nicht fest genug daran geglaubt. Das habe ich, glaube ich, sogar in der Reportage über den Healy war das, glaube ich, sogar der Fall. Oder dein Körper hat sich nicht eingeschwungen oder die Sterne standen schlecht. Alles so dieses nicht Greifbare. Also so gemäß dieser alten Bauernregel, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist genau dies, so dieses hohle Phrasendreschen, aber nichts greifbar. Ich möchte es nicht sagen politisch. Weil da funktioniert es auch, aber halt in einem anderen Maßstab. Also wenn die halt sagen, ich möchte meine 1000 Euro für meinen Hildegard bereit wieder, weil es nicht funktioniert, dann kann ich sagen, ja, aber du hast ja kein schlechtes Essen daraus bekommen. Das war ja immer gut.
Warum funktioniert aber so ein Quatsch? Ach, es gibt da tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund.
Weil wir leichtgläubige Schlafschafe sind, Andreas.
Tatsächlich nicht. Ich habe jetzt mehrere Gründe, die ich anführen kann, warum es tatsächlich funktioniert. Warum unser Gehirn so darauf anspringt, auf so einen Quark. Warum es das glauben möchte.
Ich bin gespannt.
Pass auf. Es gibt, ich habe ja schon angeteasert, man kann sowas als Fokus, zur Fokussierung verwenden, als Fokus-Tool. Da geht das. Ich habe das zum Beispiel beobachtet bei der diesjährigen Winterolympiade, Eiskunstlauf. Die drittplatzierten Deutschen im Paar-Eiskunstlauf, war das Paar-Tanz oder war das Paar, ist ja wurscht, Minerva Hase, die Deutsche, die hat ein bestimmtes Ritual, das sie immer durchführt, bevor sie aufs Eis geht. Das heißt, sie, also, oder bevor sie mit ihrer Kür anfängt. Da klopft sie immer so ihre beiden Beine ab und die Arme. Es sieht aus, als würde sie so Staub abklopfen. Und das macht sie immer genau in der gleichen Reihenfolge, genau die gleiche Bewegung. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist so ein abergläubisches Glücksding. Tatsächlich ist sowas kein abergläubisches Glücksding, weil das funktioniert tatsächlich. Ist auch beobachtbar bei Basketballspielern, wenn die so einen, wie heißt das, Freiwurf haben, ja, so einen Dreier werfen. Dann kann es auch sein, die fassen sich an die Nase oder dopsen den Ball dreimal auf, bevor sie werfen. Das ist deshalb so, weil du deinen Körper auf einen exakten Ablauf fokussierst. Du bereitest ihn darauf vor, eine exakte, einstudierte Choreografie abzuspulen gleich. Beim Eistanz ist es so, der Körper wird jetzt gleich das machen, was du ganz lange Wochen und Jahre lang trainiert hast. Und zwar genau diese Kür in genau dieser Abfolge. Das soll jetzt erreicht werden.
Ist dann quasi wie so ein Startsignal.
Das ist ein Startsignal für deinen Körper.
Dass wie, so ein, er jetzt, wie so ein Klicker, wenn du ein Haustier trainierst.
Richtig, genau. Wie so ein Klicker. Das Aufdopsen vom Freiwurf beim Basketball. Da weiß dein Körper, okay, jetzt muss ich genau diese Abfolge machen, um zu treffen. Genau das wird jetzt gerade vorbereitet. Und das hilft tatsächlich beim Fokussieren. Weil das schafft die Verbindung zwischen einem Automatismus, der in unserem Gehirn abläuft, und dem, was du jetzt gerade machst. So die Einleitung, dieser initiale Trigger wird dadurch ausgelöst. Und ja, das funktioniert. Weil unser Gehirn liebt Automatismen. Autofahren zum Beispiel. Stell dir vor, du müsstest jedes Mal, wenn du ein Auto mit Gangschaltung fährst, genau überlegen, wie du den Gang einlegst. Kupplung drücken, jetzt den Hebel nach hinten ziehen, Kupplung loslassen, dann leicht Gas geben bis zum Schleifpunkt der Kupplung, dann komplett. Wenn du das jedes Mal komplett durchexerzieren müsstest, würdest du ganz viele Fehler machen, weil das ist etwas, das, auf das du dich eben konzentrieren würdest, und das wäre schrecklich für dich, weil deine komplette Aufmerksamkeit gilt immer diesem Automatismus, also diesem Kupplungsvorgang.
Du hättest gar keine Zeit mehr, dich aufs Fahren zu konzentrieren.
Richtig, genau. Es ist ja mega anstrengend.
Ja.
Aber dadurch, dass das in deinen Bewegungsautomatismus schon übergegangen ist, denkst du da nicht mehr drüber nach. Du schaltest und kuppelst halt und machst was anderes. Das heißt, du kannst das in so einen Neben Seitenarm in deinem Bewegungsapparat einspeichern, ne, in deinem Gehirn, weil du es ihm beigebracht hast. Und genauso funktioniert das auch mit diesen Abläufen beim Sport zum Beispiel. Dass dein Gehirn eben genau diesen Automatismus hat. So, und jetzt komme ich mal wieder in die Esoterik-Ecke. Das heißt, Rituale, Gewohnheiten und sowas, das mögen wir natürlich. Und deshalb funktionieren auch so manche Esoterik Gewohnheiten auch. Das sind auch so Rituale, die sich dahinter verbinden. Wenn du dein Obst auf dieses Brett legst, immer genau so, dann passiert es natürlich. Also eine Kausalität, die eigentlich gar nicht da ist. Aber dein Gehirn liebt eben kausales Denken. Heißt, du weißt, du musst das jetzt in bestimmten Reihenfolge da drauf packen und dann wird auch was Magisches ausgelöst, damit dieses Obst sauber wird.
Genau.
Oder wenn du in deinem Healy da und da drückst, dann hat das natürlich zur Folge, dass du jetzt gesünder wirst, nur weil du es in deiner App auf dem Handy eingestellt hast. Der schwingt
ja, natürlich.
Ja. Das sind praktisch so diese Abfolgen, die dein Gehirn gerne hätte, die es aber nicht gibt. Aber unser Gehirn weiß, dass so etwas ja eigentlich funktioniert. Also diese Abläufe, auf die wir uns vorbereiten, diese Rituale, diese Automatismen, diese Bequemlichkeiten. Und die immer diesen gleichen Abspulmechanismus. Und deshalb funktioniert diese ganze Esoterik-Kacke halt auch genauso.
Es ist im Prinzip das Gleiche wie kurz bevor man die Wohnung verlässt, der typische Check, Schlüssel, Handy, Geldbeutel.
Ja, genau, den Dreier-Check.
Genau,
ja.
Wenn der nicht da ist, dann stimmt irgendwas nicht. Dann kann ich auch nicht diesen Task vollenden,
ja,
jetzt das Haus oder die Wohnung zu verlassen.
Genau, also es sind einfach so diese Gewohnheitsrituale. Und die haben ja durchaus ihren Sinn. Die haben den, vor allem den Sinn, dass unser Gehirn Energie sparen kann, weil sich es nicht mehr darauf konzentrieren muss, weil es einfach da ist. Machen wir immer so.
Richtig. So wie atmen zum Beispiel.
Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Kontrolle. Du bekommst einfach Kontrolle wieder über diesen Ablauf und diese einfachen Übungen, die es dann da gibt, ne, dieses Manifestieren, erlaubt dir praktisch eine Kontrolle. Wenn du dich jetzt ganz fest konzentrierst, wird als nächster Punkt die Millionen vom Himmel regnen. Das ist ja völlig logisch. Für unser Gehirn ist das logisch.
Mhm.
Natürlich, wenn du klar darüber nachdenkst, weißt du, dass es Blödsinn ist, aber in unserem Gehirn gibt es einen Mechanismus, der das logisch findet. Und deshalb funktioniert das auch so gut. Ist nicht mal Psychologie, das ist Neurowissenschaft.
Mhm.
Ich bin sehr stolz, dass ich das inzwischen weiß.
Ist doch schön.
Weil dadurch, dass du kapierst, wie das funktioniert, kannst du auch was dagegen tun. Das ist für mich immer so der Schlüssel. Okay, ich weiß, dass mein Gehirn das jetzt möchte oder diesen Automatismus möchte und es lieben würde. Ich fände es ja toll, wenn ich einfach da sitzen würde, mit den Millionen vorstellen und es passiert. Passiert das halt nicht.
Würde jeder dann vermutlich mal ausprobieren.
Ja. Und deshalb fallen wir halt auf solche Fallstricke rein. So leid es mir tut.
Mhm.
Mensch, jetzt habe ich sogar noch ein bisschen Background gegeben.
Ja, ist doch super.
Ich könnte jetzt noch was über System 1 und System 2 von Kahnemann erklären, aber das lasse ich jetzt.
Puh, da müssen wir vielleicht mal eine Sonderfolge einlegen oder
ja,
so.
Ja, so. Hirnschnulz.
Aber habe ich dann, also ist jetzt nicht die Manifestation, aber habe ich dann nicht mit solchen Vorstellungen auch irgendwie so ein, ich nenne es jetzt mal nicht unbedingt Placebo-Effekt, aber halt so ein positives Ding? Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ich lerne jetzt irgendwie auf eine Prüfung und ich lerne aber nicht nur, sondern ich rede mir die ganze Zeit ein, das ist ja alles total einfach und du ziehst es einfach durch. Und das mache ich, bis ich in der Prüfung sitze.
Ja.
Kann das dann nicht auch tatsächlich eine positive Auswirkung haben? Ist jetzt mit einem halben Fuß schon wieder irgendwo in der Esoterik wahrscheinlich drin, aber das ist halt einfach so deine Grundstimmung.
Nein, tatsächlich ist das sehr vorteilhaft, wenn du dir in einer Prüfungssituation, also erst mehrere Sachen, du musst natürlich, um dein Gehirn auf eine Prüfungssituation vorzubereiten, solltest du die vorher durchgespielt haben. Das heißt, du solltest schon mal sowas gemacht haben, auch simuliert, keine Ahnung. Mhm. Du lässt dir Fragen generieren, die dazu passen. Und du setzt dir einen Zeitdruck und sagst, ich muss die jetzt innerhalb von einer Stunde bearbeiten. Und nach der Stunde darfst du aber auch nicht nachbessern. Und nach der Stunde ist einfach rum. Du hast genau diese Stunde zu Hause Zeit und spielst das jetzt durch, musst die Fragen da runterrattern, ob es klappt oder nicht. Also dich auch vorbereiten mental. Ne? So, das ist so das eine, dass du das schon mal trainierst, was du da tust. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich bin jetzt vorbereitet, ich habe ganz toll gelernt. Zum Lernen kann ich auch noch was erzählen, lasse ich jetzt aber. Ich habe ganz toll gelernt, bin ganz super vorbereitet und ich weiß, ich werde jetzt ruhig reingehen und ich werde das Ding rocken. Ja, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, kannst du entspannter in eine Prüfung reingehen und dich viel besser auf das, was momentan passiert, in der Prüfung fokussieren. Du bist da, du bist konzentriert, du bist selbstbewusst und das hält dein Gehirn davon ab, sich mit kleinen Störfaktoren zu beschäftigen. Mhm. Wenn du zitterst und nervös bist in der Prüfung, dann fragst du dich die ganze Zeit im Hintergrund, habe ich genug gelernt? Ist das jetzt richtig? Gibt es noch eine andere Antwort? Was macht der Nachbar gerade? Schreibt der, der ist ja schon bei Frage 3 und ich will erst bei Frage 1 mal rüber gucken, wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Dein Gehirn lässt sich permanent ablenken, wenn du nicht selbstsicher in dieser Prüfung bist. Und das ist das Problem. Du lässt dich ablenken, du bist nicht fokussiert und das wäre der Nebeneffekt, den du davon hast. Wenn du da reingehst und sagst, ja, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Was die anderen machen, ist mir völlig egal. Ich habe hier mein Blatt, ich habe das geübt, ich schreibe das jetzt runter. Stunde, scheißegal. Ich weiß, was ich weiß und das weiß ich nicht was. Kann ich auch jetzt nicht mehr lernen. Das ist jetzt die Situation und das, was ich weiß, kommt jetzt da auf das Blatt. Dann hast du grundsätzlich bessere Chancen oder beziehungsweise bessere Chancen, dein Wissen abzurufen, sagen wir es mal so. du kannst dir kein zusätzliches Wissen aneignen. Dafür
ja, aber du bist spät, ja fokussierter und dementsprechend auch genau, nicht so anfällig für Ablenkungen. Aber ja, ich sehe das Problem meiner früheren Mathe-Noten.
Und jetzt kannst ich du natürlich jetzt sagen, wenn du, und jetzt kommen wir mal auch wieder zu diesem Manifestieren, wenn du dir vorher natürlich sagst, dass das alles super gut wird und du willst jetzt dann eine gute Note und so weiter und du bereitest dich jetzt mental darauf vor und läufst rein und denkst und weißt, weil du es dir manifestiert hast, bist du da ruhig, ne? Mhm. Dann ist es auch schön, wenn dir das hilft. Aber es wird nicht so gut helfen, wenn du, also du musst dich ja trotzdem vorbereiten.
Ja, ja,
du musst
natürlich. Ja lernen. Klar.
Du brauchst halt auch wirklich diese Sicherheit und Ruhe. Und ich weiß nicht, ob manifestieren dafür der beste Weg ist.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Oder ob es halt einfach eine Selbstsicherheit ist, weil du gelernt hast und weil du nicht auf die anderen achtest. Das ist halt auch wichtig. Es geht um dich und dein Wissen, richtig, das da drin ist und nicht um das, was der Nachbar macht. Solltest du eh nicht abgucken, wenn du gerade eine Prüfung schreibst.
Ach komm.
Ich weiß das damals noch und es ist verjährt, also kann ich das sagen. Ich habe mein komplettes Diktat bei dir abgeschrieben in der Schule.
Ja.
Und du hattest einen Fehler in dem Diktat. Den habe ich auch abgeschrieben. Und ich hatte trotzdem eine 6.
Tja, dann.
Weil, und du die 1 oder 1 minus, weil du hattest ja einen Fehler.
Ja, ja, total versagt, ich weiß.
Ja, und ich habe meine Fehler nicht gesehen. Das Einzige, was ich bei dir gesehen habe und korrigiert habe, war dein Fehler.
Tja.
Also es hat mir auch nichts gebracht. Hm. Ihr könnt mir nachträglich noch eine 6 geben, aber die habe ich sowieso gekriegt. Also von daher.
Das würde auch nichts ändern.
Das würde nichts mehr ändern. Hm. Ja, jetzt haben wir auch schon ein bisschen Hintergrund gegeben. Ich hoffe, das bringt euch auch da draußen was. Also waren wir ja so ein bisschen in Gehirntheorie auch unterwegs. Und
aber was schließen wir jetzt aus der Nummer? Also wenn man jetzt mal so mit dem Kamm drüber geht, Tierkreiszeichen, Horoskope, Kristalle, Manifestation, was machen wir jetzt damit?
Ja, also ich hoffe mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen kritischer darüber nachdenken, wenn sie über sowas stolpern und nicht alles sofort jetzt glauben oder irgendwo Geld hinschicken. Wenn euch was super teuer vorkommt
oder nach Schneeballsystem
riecht, dann denkt nochmal drüber nach, ob das wirklich stimmen kann. Beziehungsweise kritisches Denken schadet ja grundsätzlich
nicht,
wenn man sich das ein bisschen aneignet. Ja.
Sollte Pflicht sein. Mhm. Und ich glaube, also wenn ich jetzt mal so die Steine und Kristallcharge nehme aus dem Orgonitregal, sehe ich jetzt auch tatsächlich nicht so kritisch.
Weil die sind ja meistens nicht so wahnsinnig teuer.
Richtig. Und viele sammeln die ja auch einfach draußen in der Natur. Also wenn da jetzt jemand eine schöne Steinkollektion hat und hat halt irgendwie auf dem Nachttisch so ein Lapislazuli liegen, weil er halt denkt, der macht coole Vibes nachts. Ja, damit tut man ja niemand weh. Und wenn da jetzt jemand kommt und mir das erzählt, dann würde ich halt sagen, jo, wenn du das denkst, ich kann es jetzt nicht nachweisen, aber wenn du halt denkst, dieser rosa Stein auf deinem Nachttisch, der hilft dir, dann ist es vollkommen okay. Eine Ausnahme würde ich jetzt machen bei irgendwelchen Salzsteinen, weil da weiß ich zumindest, dass es belegt ist, dass die das Raumklima verbessern. Und du kannst nachts mal dran lecken, wenn du Bock hast.
Sind das diese rosaroten Felsen, die da?
Ja, das sind also große Salzkristalle.
Ja,
genau. Irgendjemand hat mal die Idee gehabt, da Lampen draus zu machen. Deswegen sind das hauptsächlich so Lampen, weil die so ein schönes orangenes Bernsteinlicht abgeben. Aber im Prinzip ist es halt ein Salzklotz. Der aber am Raumklima ein bisschen was arbeiten kann.
Das kann ich mir noch vorstellen, weil der das Salz wahrscheinlich irgendwie mit der Luftfeuchtigkeit oder sowas reagiert.
Ja, irgendwie sowas.
Das kann ich mir noch irgendwie herleiten, ja.
Dann schmeckt die Luft halt nach Nordsee im Schlafzimmer. Ist ja auch okay.
Also das ist doch schön.
Eben.
Ganz viel Salz.
Ein paar Wahlgesänge dazu, dann passt das.
Nee, also an diesen Steinchen sammeln finde ich jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes. Das kann man ja gerne machen. Die sind ja vielleicht auch schön, kostet nicht so viel. Aufmerksam wäre ich dann, wenn das Ding im Dunkeln leuchtet oder irgendwie anders sich verhält oder teuer ist. Also ich will darauf raus, wenn du dir Uran nach Hause ins Regal stellst, das hat Auswirkungen auf deine Gesundheit.
Weiß ich nicht. Das ist sogar ein Hobbytrend, hauptsächlich in Amerika.
Uran?
Ja, es gab mal eine Zeit, da gab es uranhaltiges Geschirr, tatsächlich. Und das ist ein sehr beliebtes Sammelobjekt, findet sich hauptsächlich in Amerika in diesen Thrift Stores, also deutsch wahrscheinlich Secondhand-Läden. Aber da in Amerika ist das ein Riesending. Da gibt es auch auf Reddit eigene Subreddits, wo die Leute ihre Vitrinen von Oma zeigen mit Urangeschirr. Die kannst du dann mit Schwarzlicht anleuchten und dann holla die Waldfee.
Ich weiß nicht, ob das wirklich gesund ist. Ich würde davon jetzt nicht essen wollen.
Nee, das glaube ich auch. Gut, früher haben sie es wahrscheinlich, aber da war auch alles egal. Aber es ist halt so ein Deko-Ding. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie stark so ein Regal voller oder so eine Vitrine voller Urangeschirr, wie viel das strahlt. Aber ja.
Im alten Ägypten haben sich, war das Uran oder war das, egal, da haben sie auch irgendwie so ein Pulver gemacht aus so einem radioaktiven Stein und haben sich das ins Gesicht geschmiert und sonst wohin, weil es halt einen schönen Körperschmuck war, also so ein Bodypainting-Effekt hatte.
So Henna-mäßig
quasi. Ja, genau, so Henna-mäßig. Und dann hat man sich das so aufgetragen als Schönheitsding. Und sag mal so, das hast du halt gesehen an der Haut, nachdem es ab war.
Weil und war wahrscheinlich auch kein längerfristiger Trend.
Ne? Nee, das war, glaube ich, nicht so lang gehalten, dieses Zeug.
Und deswegen ist Wissenschaft wichtig.
Ja.
Damit man genau sowas nicht macht. Aber ja, also ist es wie immer. Es kommt auf die Schwierigkeit und die Schwere an, wie weit man da reingeht. Also kauft euch bitte kein Heli. Gegen irgendwelche Kiesel auf dem Nachttisch hat, glaube ich, niemand was.
Mensch, jetzt wollte ich doch noch was sagen zu Demeter. Hey, fast vergessen.
Zu Demeter.
Demeter.
Der Demeter. Zentimeter.
Ja, also
Demeter.
Demeter. Genau,
auch wichtig.
Demeter ist ja, kennt ihr wahrscheinlich auch einen Supermarkt. Mhm. Und das ist eine Biomarke. Und grundsätzlich, nicht falsch verstehen, es ist der Bio-Aspekt dahinter ist auch völlig in Ordnung. Und die Produkte sind auch nicht schlecht. Also die sind auch Bio. Mhm. Nicht zu sagen Bio Plus, könnte man sagen. Also es ist jetzt kein besseres Bio, sondern es ist ein bisschen Bio mit Esoterik. Weil die Demeter-Bauern.
Ich dachte, für Bio Plus muss ich mehr bezahlen.
Das kann schon sein. Aber ja, also die Demeter-Bauern, da gibt es ja auch so ein bisschen Kritik daran. Die sind ja nicht nur, ich sage jetzt mal, Biobauern, sondern da ist auch so ein bisschen Esoterik hinter. Also die vergraben dann ihre Kuhhörner in der Wiese beim Mondschein oder keine Ahnung und haben da ihre Rituale, wie sie den Boden behandeln. Es ist auch so ein bisschen Placebo-Effekt für den Boden, was da alles mit drin ist. Ne? Und so dieses, ne? Dadurch soll eben der Boden besser werden und die Produkte besser und sowas. Also das gibt auch bestimmte esoterische Rituale, die sie da durchführen, um ihren Boden zu segnen und keine Ahnung, was sie da alles tun. Und da gibt es auch einen ganz interessanten Bericht drüber von den Two Board Guys, YouTube, mal nachgucken,
genau,
sehr
genau,
witzig.
Ja.
Und auch die, wie heißen sie die, Moment, ich habe es hier, die Science Cops von Quarks haben auch drüber berichtet.
Genau, genau.
Kann man sich auch anschauen oder anhören als Podcast. Der Fall Demeter, Esoterik zum Essen. Ist auch ein schöner Tipp, wenn ihr da mal reinhören wollt. Ich glaube auch, Rezo hat auch ein Reaction-Video zu den Two Board Guys
gemacht. Ja, bestimmt.
Ja, klar. Der
Wer nicht?
Ja. Auch super lustig. Und also, ich will es euch jetzt nicht unschmackhaft machen, weil das tut dem Ganzen ja auch jetzt nicht, wird dem ja nicht gerecht, weil die Produkte selber sind ja gut. Und die Tiere werden da auch sehr gut gehalten. Von daher kann ich ja da eigentlich gar nichts gegen sagen. Ich finde es nur witzig, bisschen, dass sie diese Esoterik-Schiene fahren. Und zwar so hart. Mhm. Dass es halt auch wirklich so mit diesen ganzen Kuhhorn-Vergrab-Dingern, Ritualen auf den Äckern gehalten wird und so weiter. Das ist schon, wo du denkst, naja, biegt jetzt nicht in so eine falsche Richtung ab. Also,
aber ist das bei denen jetzt so, dass die, also machen die da aktiv Marketing damit?
Nein.
Also sagen die, unser Bio ist mehr Bio, weil wir Kuhhörner voll Kuhscheiße für ein halbes Jahr im Boden vergraben, darf man das sagen? Ja, bestimmt. Und damit unsere Böden zusätzlich düngen und dann die Reinheit von Plutos Nebenschein irgendwie die Bodenkristalle anregt oder sagen die einfach nur, hier Demeter ist Bio, ist gut?
Ich glaube, das ist das Offizielle. Also die werden damit jetzt nicht Breitwerbung machen. Es ist auch nur aufgekommen wegen den ganzen Reportagen, die es da inzwischen gibt, über Demeter und was da so an Ritualen, Esoterikzeug im Hintergrund abläuft. ist schon ein bisschen seltsam, sage ich mal. Ich glaube, nur deshalb ist es eigentlich rausgekommen. Groß Werbung habe ich jetzt davon nicht wahrgenommen,
dass sie
in diese Richtung gehen. Also nach außen ist es halt einfach nur eine Biomarke. Und wie gesagt, solange es den Tieren gut geht da drin und solange dies, also es anständige Leute sind, die mich in Ruhe lassen.
Richtig.
Alles fein. Aber guckt euch da ruhig mal bei den
Two-Board-Guys. Ja, ist eine witzige Sache auf jeden Fall.
Die Geschichte an, ja. Das vielleicht nur so als Abschlusstipp, könnte man sagen.
Genau.
Jetzt war ich auch schon wieder durch. Oder haben wir was vergessen, was du noch hattest?
Ich glaube, wir haben soweit mal alles abgegrast. Ich will es nicht ausschließen, dass wir das Thema irgendwann mal wieder aufgreifen.
Das kann gut sein.
Vielleicht auch, wenn irgendjemand endlich mal irgendeinen neuen Esoterik-Wahn entwickelt, über den es sich lohnt zu berichten.
Es wird ja mal Zeit, ja.
Aber ich glaube, lass mich gerade noch mal schauen. Kristalle, Horoskope, Tierkreiszeichen, Lichtnahrung hatten wir erwähnt, dass als kompletter Bullshit ist. Und ansonsten, ja, es ist völlig okay, wenn ihr einen Lieblingskiesel habt.
Ja, absolut, bin ich auch dafür.
Welche Tiere sind das? Otter? Otter, glaube ich.
Otter haben Lieblingskiesel?
Die haben eine eigene Tasche in ihrem Fell, wo sie ihren Lieblingskiesel drin aufbewahren.
Das ist sehr süß.
Das ist vollkommen. Ich glaube zwar nicht, dass die glauben, dass der Kiesel irgendwelche Heilkräfte hat, aber hey, nichts falsch dran.
Das finde ich jetzt, das finde ich sehr süß. Ich glaube, mit Lieblingskieseln von Ottern sollten wir die Folge beenden.
Finde ich gut.
Ich hoffe, ihr habt Spaß und habt ein bisschen was gelernt.
Ja.
Das war unser Ziel. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
So sieht's aus.
Macht's gut.
Ciao.